Radio 1, nur für Erwachsene.
Einer der Gradmesser für den Klimawandel liegt ganz oben auf der nördlichen Halbkugel. Dort schmelzen das Eis im Meer, die Gletscher und die ohnehin schon ausgedünnte Schneedecke deutlich sichtbar, nachvollziehbar, messbar. Die Arktis erwärmt sich dreimal so schnell wie der Rest der Welt. Um das zukünftige Klima besser verstehen zu können, hat das Alfred-Wegener-Institut letztes Jahr die bis dato wohl größte Expedition zum Nordpol veranstaltet. Das Forschungsschiff Polarstern trieb ein Jahr lang spektakulär beobachtet aus der Ferne auf einer Schelfeisscholle mit. Der Eisbrecher ist mittlerweile schon wieder mit neuer Mission unterwegs. Und zwar in anderer quasi Gegend, in einer Passage zwischen Grönland und Spitzbergen, die Framstraße genannt wird. Über beide Expeditionen sprechen wir jetzt mit der renommierten Professorin für Meeresbiologie und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, Antje Boetius. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Boetius.
Hallo.
Neues Spiel, neues Glück. Was ist denn in der Framstraße los?
In der Framstraße haben wir seit über 20 Jahren das einzige eisbedeckte Tiefseeobservatorium der Erde. Das heißt also, wir schauen auch dorthin, was macht der Klimawandel, was macht die Veränderung des Eises und des Eistransportes und der Ozeantemperatur mit dem Leben dort oben. Es ist eine Gegend, die gezeichnet ist von einer Vielfalt von Walen zum Beispiel, aber auch eine Gegend, die sehr viel Plastikmüll abkriegt. Und es ist eine Gegend mit faszinierenden Tiefseelebewesen. Das ist ja der einzige Tiefwasserzugang zur Arktis. Und da schauen wir hin. Und gerade heute kommen unsere ein Jahr dort stehenden Roboter wieder hoch und sollen uns per Messung, per autonomer Messung verraten, wie der Winter war.
Was heißt denn das, wie der Winter war? Also die haben einfach die ganze Zeit Temperatur gemessen oder auch die Zahl der Tierchen auf dem Boden erzählt, die da Methan knabbern?
Ja, wir haben alle möglichen Sensoren da dran. Zum Beispiel haben wir Kameras, die uns zeigen, wann fallen eigentlich die Algen nach der Frühjahrsblüte, wo ja kein Schiff dort oben ist. Da ist es kalt und schwierig und unser Schiff ist dort auch immer noch in der Antarktis. Wann fallen die Algen eigentlich in die Tiefsee runter und ernähren die ganzen Tiefseelebewesen? Und wir messen auch, wie verändern sich die Bakterien im Wasser. Da holen wir uns alle 2 Wochen eine automatische Probe und dann kriegen wir raus, was sind eigentlich die Wintergesellschaften? Und sind das noch die gleichen oder sind da inzwischen die atlantischen Lebewesen schon in den Norden vorgedrungen?
Ich frage mal ganz salopp, warum müssen wir das eigentlich wissen? Wir wissen doch jetzt, dass der Planet sich zu schnell aufheizt. Was ist quasi noch an Grundlagenforschung nötig?
Oh, leider jede Menge. Also zum Beispiel überlegen wir ja alle neben der Bekämpfung des Klimawandels auch, wie kann man den Ozean, wie kann man dem Leben darin mehr Schutz, mehr Ruhe geben? Zum Beispiel Lärm vermindern. Wir haben dort auch Horchposten aufgestellt, die zeigen uns, wie sehr noch nach Gas und Öl gesucht wird oder wie viele Schiffe vorbeikommen oder auch, wo die sich die Wale eben verstecken und wann sie besonders laut singen. Und wir müssen über Schutz reden, während der Klimawandel ja global zu regulieren und zu organisieren ist, kann man lokal doch helfen, indem es bestimmte Regeln gibt, was dort oben los ist. Und das sind alles ganz wichtige Beobachtungen, um sowas festzulegen.
Jetzt ist der Klimawandel normalerweise ja eigentlich immer assoziiert mit untergehenden Inseln wie Kiribati im Pazifik oder Dürre, Trinkwasserknappheit in Afrika. Aber es gibt offensichtlich auch mehr oder weniger Fatales vor der eigenen Haustür. Stichwort Pellworm.
Oh ja, also Pellworm, ich habe auch jetzt, wo die UN-Dekade für Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung der Meere gerade losgegangen ist und wir haben ganz viel, den Tuvalu, den Kiribati oder verschiedenen Mauritius, wir haben ganz viel gehört von den Menschen dort. Da hätte man auch mal einen Pellworm dazuschalten können, denn die kämpfen ja auch schon um ihre Heimat, um ihr Leben hier vor Ort in der Nordsee. Mhm. Und zudem kommt ja auch noch dazu, das ist ja nur eins mit dem Meeresspiegelanstieg, die Extremwettersituationen, die Verschiebung der Artenvielfalt. Unser Kabeljau haut aus der Nordsee ab, es ist ihm zu warm geworden, zieht nach dem Norden um. Wir haben und das Trinkwasser und das Wasser für die Gärten und die Forsten in Deutschland wird auch knapp. Also der Klimawandel ist auch bei uns.
Das Klima der Zukunft, ist das für Sie eigentlich mehr oder weniger ausgemacht? Also bei welcher, sag mal, Eskalation der Schreckensgrade sind wir denn Ihrer Meinung nach?
Also mir geht es, ich hoffe immer so sehr, dass wir wirklich das Ruder rumreißen und eine Zukunft gemeinsam als Menschheit organisieren, die nicht so düster ist, wie was unsere wissenschaftlichen Daten zeigen. Das hoffe ich wirklich sehr. Aber wenn ich da so heute zum Beispiel, ich bin vor Entsetzen fast vom Stuhl gefallen, als ich diese Benzinkostendebatte jetzt gelesen habe. Die Parteien, die unsere Regierung, die ja versprochen hat, sie organisiert Klimaschutz, da werden jetzt wieder die ersten Worte laut, ach nein, das können wir uns doch alles nicht leisten, das Klima steht hinten an, alles andere ist wichtiger, das ist doch nicht auszuhalten. Wir haben nur einen Planeten und nur eine Zukunft und um die geht es jetzt gerade.
Ist es tatsächlich das Wählerinteresse beziehungsweise das Schielen auf die nächste Wahl, die Politik, sagen wir mal, beratungsresistent macht, weil sie beraten die Politik ja auch?
Ja, manchmal leider. Da sind ja vernünftige Menschen, die tun ja alles. Ist ja kein Spaß, Politiker zu sein. Da kämpft man und gibt viel her und wird immer angemeckert. Aber heute stelle ich mich mal auf die Seiten der Meckerer. Wie kann es sein, nach ehrgeiziger Kommunikation, nach dem Gefühl, wir kommen als Gemeinschaft zusammen weiter, dass sich kaum beginnt der Wahlkampf, alle wieder umdrehen und wirklich unfaktisches Zeug unter die Leute hauen? Da meint man manchmal, dass wir Bürgerinnen und Bürger für doof verkauft werden sollen.
Tja, während wir gerade quasi von der Lähmung der Politik sprechen, Sie sind ja recht agil, sogar auch unter Wasser. Ich weiß nicht, bei wie viel U-Boot- und Tauchexpeditionen Sie mittlerweile sind. Ich weiß irgendwas von 40, 50. Habe ich mich verzählt?
Ja, also ich habe 50 Expeditionen mitgemacht und viele Tauchgänge bemannt und unbemannt oder man müsste vielleicht sagen befraut und unbefraut mitgemacht. Aber das ist natürlich klar, dass man über dieses da draußen sein in den Meeren und Polarregionen unterwegs sein einfach ein Augenzeuge des Wandels ist. Und es ist eben aber nicht nur, dass ich die Region jetzt besonders lieb habe, was mich dazu führt, dass ich so Sachen sage wie eben oder mich auch mal erzürne über das, was jetzt gerade wieder schief geht, sondern es ist einfach das Bewusstsein aus der Wissenschaft. Wir können uns diese Krise, die da vor uns steht, direkt an der Haustür, wo wir die Tür schon bald aufgemacht haben, die können wir uns nicht leisten. Und es trifft ja immer besonders die sozial Schwachen, die ärmeren Leute. Und wir haben einen klaren Rahmen, in dem gerade auch die Ungerechtigkeit von heute in Bezug auf Steuern anders aufgestellt werden kann. Das müssen wir wahrnehmen, dass wir nur eine Zukunft haben. Und die hat was damit zu tun, aus Öl und Kohle und Gas auszusteigen.
Jetzt sind Sie sofort wieder aufgetaucht. Ich würde einmal kurz noch in 3000 Meter Tiefe bei Ihnen bleiben.
Ja. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen verärgert, weil ich so in der Tagespolitik gefangen war. Naja, genau. Also wenn alles ärgerlich ist, ja, dann haben wir Wissenschaftler ein Rückzugsgebiet, das ist unser Forschungsobjekt. Und wenn ich abtauche im U-Boot in diese Tiefen, dann begegne ich vorwiegend unbekannten Leben. Und das ist ja das andere, das Schöne, aber auch eben das Besondere. Unser Planet ist in Teilen immer noch ein unbekannter Planet. 90% des Lebens auf der Erde, das kennen wir noch gar nicht. Das haben wir nicht gezählt und beschrieben. Und das ist eine dringende Aufgabe geworden, außerdem eine erfreuliche. Denn ich kann nur sagen, dort unten in der Tiefsee, dort ist es bunt. Dort sind verschiedene Landschaften. Und wer jetzt die Chance hätte, auf dem Schiff Polarstern zu sein und zu sehen, was unsere Tiefseeforscher wieder an Bildern hervorzaubern, von unglaublichen Schwämmen, Korallenriffen, Fischen, allem möglichen Leben, was dort in der Tiefsee lebt, dann kann man sich auch manchmal einfach nur drüber freuen, wie schön die Erde eigentlich ist.
Dann lassen Sie uns doch mit diesem Blick in die Tiefsee kurz abschließen. Das ungewöhnlichste Objekt, das Sie jemals unter Wasser zu Gesicht bekommen haben.
Oh, da gibt's viele. Aber eins davon ist ein Wurm, der wurde mir immer nur beschrieben als ein Wurm, dessen Körper ungefähr 2-3 Zentimeter lang ist, dessen Zunge sich aber auf 2 Meter ausrollen kann. Da habe ich gedacht, na ja, klar, tolle Geschichte. Und dann habe ich diesen Wurm tatsächlich gesehen, und zwar mehrfach. Eine gigantische lilafarbene Zunge, die sich über den Meeresboden schleicht und den ableckt, und zwar immer im Kreis. Deswegen erkennt man auch die Spuren. Und da war ich so begeistert, dass dieser Mythos-Zungenwurm sozusagen, dass ich da live mal zugucken konnte, und hat mich sehr gefreut, die Begegnung.
Sagen Sie mal, können Sie mal ganz kurz sagen, wo der 2 Meter Zunge versteckt, wenn der nur 2 Zentimeter kurz ist? Was ist das?
Der kann die einziehen und ausrollen. Es ist wirklich fantastisch, vor allen Dingen, weil die auch so quietschlila ist, diese Zunge, dass man sie auch nicht übersehen kann. Und sie ist auch besonders geformt. Und dann versteht man, warum es die sehen ja fast aus wie außerirdische Spuren in der Tiefsee. Wirklich kreisrunde geometrische Figuren, riesige Kreise. Und wir haben uns alle mal gewundert, ja, was ist denn das? Bis wir dann wirklich das live gesehen haben. Und dieses Ablecken des Tiefseebodens, das kommt daher, dass eben die Algen von oben runterfallen und dann dort liegen frische Algen. Das ist so, wie wenn wir total Hunger hätten und da liegt frischer Rucola-Salat sozusagen in der Gegend rum, dann würden wir den auch aufsammeln. Ne? Und so machen das die Würmer. Die lecken dann den Meeresboden.
Und da heißt nicht zufälligerweise Ed van Schleck, der Wurm, oder?
Gut. Nein, nein. Also, aber das war nur ein Tier. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen von den wunderschönen Gespensterkraken und einem anderen verrückten Leben. Und Sie haben vielleicht recht, anstatt sich über die Frage der Menschheit und der ungeschickten politischen Entscheidung oder Kommunikation zu ärgern, sollte man einfach viel mehr drüber nachdenken, was da noch außer uns Menschen die Erde bevölkert.
Also den Kollegen würde ich auch mal gerne zu Gesicht bekommen. So ein paar, sagen mal, evolutionär weiterentwickelte Varianten kenne ich wohl. Die arbeiten hier in der Redaktion. Vielen herzlichen Dank. Frau Bötzius, Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, des Helmholtz-Zentrums für Meeres- und Polarforschung. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Das war eins unserer klassischen 1 Minute 30 Gespräche. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Super. Tschüss.